D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir schauen auf Saudi-Arabien. Sand im Getriebe. Wir schauen mal, ob das noch so läuft, wie sich das Land das eigentlich vorstellt. Und es ist so ein bisschen wie immer. Je genauer man hinschaut, desto komplizierter wird es eigentlich. Also auf der Ebene 1, auf der ganz großen Ebene, ist es so, dass 1,6 Milliarden Menschen Muslime auf der Erde sind. Das sagt noch nicht ganz so viel aus, denn die Unterrichtungen können dann wieder sehr unterschiedlich und diffizil sein. Also die einen betonen zum Beispiel, dass sie in der Tradition vom Propheten Mohammed stehen. Die anderen sagen, dass der Nachfolger des Propheten in direkter Linie vom Vetter Mohammeds abstammen muss. Und das ist schon kompliziert genug, wenn man es jetzt mal versuchen sollte zu wiederholen. Von den etwa 30 Millionen Einwohnern in Saudi-Arabien gehören etwa 3/4 zum Wahhabismus. Die Radio-Wissen-Reporterin, meine Kollegin Nora Hespers, du hast mit der Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag gesprochen und hast mal so ein bisschen versucht zu ergründen, was denn Wahhabismus eigentlich ist und wie er auch den Alltag der Menschen beeinflusst. Wie viel schlauer bist du geworden?
Naja, zumindest insofern, dass ich erkannt habe, dass es gar nicht so einfach zu erklären, ohne gewisse Grundlagen zum Thema Islamwissenschaften, hast du ja eben schon ausgeführt. Aber grob kann man schon mal sagen, es gibt zwei Hauptrichtungen im Islam, den sunnitischen und den schiitischen Islam. Der Wahhabismus gehört zur sunnitischen Strömung, hat mir die Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag erklärt.
Es gibt ja sozusagen im Islam per se verschiedene Rechtsquellen. Das sind vor allem der Koran und die Überlieferungen vom Propheten, die sogenannte Sunna. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Instrumente, mit denen man dann in den Jahrhunderten nach dem Propheten versucht hat, verbindliche, islamisch valide Regeln zu finden. Und da haben sich vier Haupttraditionen innerhalb des sunnitischen Islams herausgebildet.
Und eine davon ist die hanbalitische Rechtsschule und die vertritt eine besonders rigide Auslegung des Islam.
Wenn wir da tatsächlich jetzt mal mitgehen, kannst du ungefähr sagen, was rigide Auslegung bedeutet?
Na, das bedeutet, dass sich Muhammad ibn Abd al-Wahhab, der Gründer des Wahhabismus, bei seiner Interpretation des Islam vor allem von ganz alten Auslegungen hat inspirieren lassen. Der Wahhabismus ist vergleichsweise jung eigentlich, wird erst seit 1731 propagiert, aber die Interpretationsgrundlage, die stammt von Gelehrten des 14. und 15. Jahrhunderts und eben auch von Ahmad ibn Hanbal, also dem Begründer der hanbalitischen Richtung. Und der hat im 8. Jahrhundert gelebt und Wahhab war der Meinung, dass diese alten Regeln ausreichen müssten, um moderne Probleme zu lösen. Zu den modernen Problemen gehört zum Beispiel der Umgang mit modernen Medien, also Fernsehen zum Beispiel oder soziale Netzwerke. Und das sind Dinge, die machen uns schon zu schaffen. Ich frage mich, wie man die mit Regeln lösen will, die irgendwann zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert aufgestellt wurden.
Wenn man dann aber mal nach heute schaut, heißt das, dass diese Interpretation von Al-Wahhab auch Grundlage für Gesetze geworden sind?
Ja und nein. Also diese religiösen Regeln sollen ja zunächst mal das Zusammenleben in einer Gemeinschaft regeln. Das sind also nicht direkt Gesetze im rechtlichen Sinne, sondern Verhaltensregeln, die aber natürlich Einfluss auf die Gesetzgebung haben, sagt Ulrike Freitag.
Also daran hängen dann zum Beispiel Entscheidungen von Richtern oder auch Empfehlungen an die Gläubigen, wie sie sich zu verhalten haben, auf die sich dann wiederum diejenigen, die in dieser Rechtsschule aktiv sind, beziehen können, wenn sie ihrerseits vielleicht mit neuen Problemen konfrontiert sind.
Was daran ein wenig schwierig ist, selbst das ist ja mitunter Auslegungssache, denn da kommt es ja zum Beispiel auch darauf an, wie sehr sich ein Richter oder Gesetzgeber, in dem Fall eben der König von Saudi-Arabien, von diesen religiös motivierten Empfehlungen abhängig macht.
Jetzt waren wir so ein bisschen auf der abstrakten Ebene unterwegs. Kannst du uns ein konkreteres Beispiel geben, an dem man es ein bisschen nachvollziehen kann?
Ja, und zwar eins, von dem ich doch ein bisschen überrascht war, denn auch wenn der Wahhabismus natürlich Einfluss auf das öffentliche Zusammenleben hat, gibt es keine Grundlage für die Regel zum Beispiel, dass Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen, hat mir Ulrike Freitag erklärt.
Man kann keineswegs alles vom Islam und auch nicht alles von der wahhabitischen Interpretation des Islam ablesen. Weder im Koran noch beim Propheten steht irgendetwas zum Autofahren. Im Gegenteil, es gibt feministische Interpretationen, die sagen, naja, also gut, die Lieblingsgattin des Propheten Aisha ist Kamel geritten, also werden Frauen ja wohl auch Autofahren dürfen. In anderen Worten, das ist etwas, was auf beduinische Traditionen zurückgeht, die aber sozusagen immer wieder anerkannt worden sind im Islam und zwar auch in unterschiedlichen Rechtsschulen als Teil der Tradition.
Also, dass Frauen in Saudi-Arabien aber trotzdem nicht ans Steuer dürfen und dafür auch bestraft werden, kommt daher, dass der ehemalige König und auch einige Islamgelehrte der Ansicht sind, die saudische Gesellschaft ist einfach noch nicht bereit für autofahrende Frauen.
Jetzt ist es ja so, wir sprechen häufig, auch wenn wir in anderen Medien von Saudi-Arabien lesen oder hören, darüber, dass Rechte von Frauen eingeschränkt werden. Wie sieht das denn bei den Männern aus? Sind die frei oder gibt es auch da Einschränkungen?
Naja, die trifft das natürlich auch. Die müssen sich auch an Regeln halten, aber eben anders. Zum Beispiel müssen die, wenn die sich keinen Fahrer für ihre Frau leisten können, ein Großteil ihrer Zeit damit verwenden, die weibliche Verwandtschaft von A nach B zu kutschieren. Und das gerät oft auch außerhalb des Blickfeldes, sagt Ulrike Freitag, die stehen extrem in der Verantwortung.
Es ist im Islam in diesem Fall tatsächlich vorgeschrieben, dass der Mann für das Haushaltsaufkommen aufzukommen hat. Jetzt arbeiten in Saudi-Arabien viele Frauen. Das Ergebnis ist, die Männer müssen die Haushaltskosten tragen, die Frauen haben ihr Einkommen für sich selber. Männer müssen natürlich im Augenblick das Haus kaufen, das Haus einrichten, die Frau kleiden, die Kinder kleiden, die Schule zahlen, das Essen zahlen, den Fahrer für die Frau unter Umständen zahlen. Also ne, das ist auch eine erhebliche Belastung für Männer. Ich will jetzt gar nicht dieses Geschlechtstrennungsmodell verteidigen, aber ich möchte tatsächlich darauf hinweisen, dass das auch für Männer Schwierigkeiten aufwirft.
Und gerade das Geldthema wird in Saudi-Arabien derzeit ausführlich diskutiert, weil, und da sind die Männer dann doch wieder eher privilegiert, im Falle einer Scheidung Frauen nichts davon haben, wenn sie während der Ehe zum Beispiel doch ihre Kohle in die Familie gesteckt haben.
So viel zum Thema ehelicher Zugewinn. Eine Konfession, der Wahhabismus, prägt die Gesellschaft in Saudi-Arabien. Nora Hespers hat es zusammengefasst. Und sollte der Fall sein, dass ihr das nicht alles habt behalten können, dann könnt ihr das bei der Homepage, auf unserer Homepage nachlesen, dradiowissen.de. Oder ihr schreibt uns bei Facebook einfach die Antwort auf die folgende Frage. Auf welcher rechtlichen Grundlage können Frauen möglicherweise in Saudi-Arabien doch Auto fahren? Stichwort Kamelreiten.
Dradio Wissen. Redaktionskonferenz.